BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Die Rentendiskussion dauert an, aber es dreht sich meistens nicht um den entscheidenden Aspekt. Der entscheidende Aspekt für sichere Renten ist nämlich ein möglichst großer Kuchen. Will heißen, ein möglichst großes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und da sind schon die Fragen aufgeworfen. Zum einen, wie schaffen wir es, dass der Kuchen größer wird? Und vor allem, wie schaffen wir es, dass der Kuchen größer wird, während diejenigen, die dazu beitragen, den Kuchen zu erwirtschaften, immer weniger werden, weil sie sich zum Beispiel auf den wohlverdienten Ruhestand freuen. Und damit sind wir bei dem Problem des heutigen Podcasts. Oder bei der Fragestellung des heutigen Podcasts. Nämlich der Frage, wie kann es gelingen, die sogenannte Produktivität zu steigern? Also das, was wir pro Stunde erwirtschaften. Und hier haben wir in der Tat ein riesengroßes Problem. Nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen EU. Seit Jahren schon fällt der Fortschritt der Produktivität bei uns sehr gering aus. Gerade gegenüber den USA wird der Abstand immer größer. Über die Ursachen für diesen relativen Absturz gibt es keine einheitliche Meinung. Aber es gibt einige sehr gute Ideen, was man tun kann, um in Zukunft das Produktivitätswachstum wieder anzuschieben. Gerade auch in Deutschland. Und genau das diskutieren wir heute. Ich finde es spannend, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
In der letzten Woche habe ich die Vorschläge der Bundesregierung zum Thema Rente kurz kommentiert. Und ich möchte deshalb mal ganz kurz zusammenfassen, was eigentlich die Voraussetzungen wären für eine nachhaltige Rentenpolitik. Was wäre zu tun? Zum einen müsste die Politik dafür sorgen, dass die Beitragszahler in Zukunft in der Lage sind, möglichst viel Geld zu erwirtschaften. Und das tut man, indem man die Produktivität erhöht und damit das Einkommen pro Kopf der erwerbstätigen Bevölkerung. Dazu müsste man entsprechend in Bildung, Innovation und den Kapitalstock investieren. Ziemlich genau das Gegenteil von dem, was in Deutschland seit Jahren Politik ist. Ebenso wichtig wäre es, die Belastung der Beitragszahler sonst so gering wie möglich zu halten. Einfach deshalb, damit die Beitragszahler an anderer Stelle entlastet werden. Doch auch hier erfolgt das Gegenteil. Man denke nur an die Energiewende, die bereits den höchsten Strompreisen in Europa geführt hat und natürlich auch weiter teuer bleiben wird. Und wir wissen ja hier, dass hohe Energiekosten vor allem die geringeren Einkommen überproportional belasten. Eine weitere Möglichkeit wäre es natürlich, es wird auch über Politik immer gesagt, qualifizierte Zuwanderer anzulocken. Das würde auch helfen, die Rentenkassen auf stabilere Beine zu stellen. Das heißt aber, dass die Zuwanderer mindestens so viel verdienen müssen oder mehr, wie die bereits heute hier Lebenden. Bekanntlich gelingt uns das leider nicht. Ein weiterer Hebel, um die Beitragszahler zu entlasten, wäre natürlich auch, die Zuwanderung in das Sozialsystem zu begrenzen. Denn auch das stellt eine finanzielle Last dar. Bekanntlich tut sich unsere Politik auch hier schwer. Und dann bleibt der letzte Hebel, den die Politik erst recht nicht gehen möchte, nämlich die Bezugsdauer der Leistungen zu reduzieren. Und genau das erfolgt auch nicht. Stattdessen verweigert die Politik sich Rentenkürzungen und auch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Und damit wird die Last wiederum, wie letzte Woche schon besprochen, einseitig auf die junge Bevölkerung verlagert. Damit bleibt eigentlich als einziger Faktor, als entscheidender Faktor, der niemandem wehtut, die Produktivität. Und da wird die Frage eben, können wir etwas tun, damit die Produktivitätsfortschritte wieder höher sind? Produktivität ist also der entscheidende Hebel. Beginnen wir mit einer Definition.
Die Produktivität gilt als wichtige Kennziffer der Wachstumsstärke einer Volkswirtschaft. Steigende Produktivität bedeutet, dass mit gleichem Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit oder Kapital mehr Güter und Dienstleistungen produziert werden. Die häufig betrachtete Arbeitsproduktivität wird durch das Verhältnis von Arbeitseinsatz, also Zahl der Erwerbstätigen oder der geleisteten Arbeitsstunden, im Verhältnis zum Output, in der Regel zum BIP, definiert. Dagegen beschreibt die totale Faktorproduktivität, TFP, die Effizienz des Zusammenwirkens aller am Produktionsprozess beteiligten Produktionsfaktoren, weswegen die Veränderung der TFP oft als technischer Fortschritt interpretiert wird.
Bliebe der Arbeitseinsatz unverändert und die Produktivität ebenfalls, würde das Bruttoinlandsprodukt stagnieren. Wächst der Arbeitseinsatz bei unveränderter Produktivität, würde das Bruttoinlandsprodukt auch wachsen, aber eben nicht pro Arbeitsstunde. Umgekehrt gelingt es, die Produktivität zu steigern, dann wird das Bruttoinlandsprodukt pro Arbeitsstunde zunehmen. Will man also bei gleicher Arbeit mehr verdienen oder, wie gerne Talkshows von Politikern geäußert, weniger arbeiten und gleichzeitig dasselbe Einkommen haben oder noch mehr, dann braucht man entsprechende Produktivitätszuwächse. Politiker, die also sagen, wir wollen weniger arbeiten, wir wollen mehr umverteilen, die müssten als erstes sagen, wie sie die Voraussetzungen schaffen, eben wie sie es möglich machen, dass die Produktivität wächst, wie sie es möglich machen, dass der Kuchen wächst. Dass das Ganze auch in der Politik zumindest theoretisch bei einigen wahrgenommen wird, kann man auch am aktuellen Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung erkennen. Dort steht unter anderem Folgendes zu lesen.
Ziel ist nachhaltiger und gerecht verteilter Wohlstand. Die strukturellen Trends, die die Entwicklung des Wachstumspotenzials in Deutschland beeinflussen, sprechen für ein Szenario mit auf absehbare Zeit niedrigem Wirtschaftswachstum. Um das beschriebene Wohlstandsziel trotz der Herausforderungen zu erreichen, kann sich Deutschland jedoch keine anhaltende Wachstumsschwäche erlauben. Vielmehr strebt die Bundesregierung eine steigende Produktivität und ein stetig und anhaltendes Wirtschaftswachstum an.
Wieso Produktivitätszuwächse und ein anhaltendes Wirtschaftswachstum so wichtig sind für die Zukunft, erkennen die Mitarbeiter des Wirtschaftsteils unseres Klima- und Wirtschaftsministeriums, die wahrscheinlich auch diesen Teil des Jahreswirtschaftsberichts geschrieben haben, durchaus an.
Im Zuge des Übergangs der Babyboomer-Jahrgänge in den Ruhestand wird sich der Beitrag des Faktors Arbeit zum Potenzialwachstum in Deutschland im aktuellen Projektionszeitraum bis 2028 ins Negative umkehren. Unter Berücksichtigung einer Fortsetzung des Produktivitätswachstums in Höhe von durchschnittlich 0,3% pro Jahr und eines expandierenden Bruttokapitalstocks projiziert die Bundesregierung für die Jahre bis 2028 ein jährliches Potenzialwachstum von durchschnittlich nur noch 0,5%.
0,5% ist wirklich wenig. Das bedeutet, der Kuchen wächst um 0,5%. Und dabei entfallen diese 0,5% natürlich nicht zu 100% auf den Faktor Arbeit. Es heißt, es steht nicht vollständig zur Versorgung der Alten zur Verfügung. Denn die, die investieren, erwarten auch einen Teil vom Kuchen. Für den Faktor Arbeit ist die sogenannte Arbeitsproduktivität relevant. Und hier hatten wir in den letzten Jahren keine gute Entwicklung. Die Arbeitsproduktivität der Beschäftigten lag im Jahre 2022 unter dem Niveau von 2017. Gegenüber dem Jahr 2013 ergab sich eine Steigerung um 0,38% pro Jahr. Nochmal, 0,38% pro Jahr über einen Zeitraum von 10 Jahren. Das Produktivitätswachstum, das wir hatten, kam also faktisch ausschließlich aus mehr Investitionen und Innovation. Und wie soll es nun weitergehen? Der Jahreswirtschaftsbericht sieht erhebliche Risiken.
Diese Projektion ist jedoch durch eine hohe Unsicherheit geprägt. Risiken liegen in einem stärkeren Rückgang des Arbeitsvolumens oder aufgrund der kritischen Entwicklungen im Bildungsbereich, zum Beispiel mit Blick auf schulische Leistungen oder abgebrochene Berufsausbildungen. Umgekehrt bestehen aber auch nennenswerte Chancen, etwa wenn technologische Entwicklungen wie jene der künstlichen Intelligenz zu einem branchen- und sektorübergreifenden Produktivitätsschub führen, wenn effektiv in Bildung und Ausbildung investiert wird, qualifizierte Zuwanderung gestärkt, der Zugang zu Kapital erleichtert wird und sich Arbeitsleistung, Risikobereitschaft und Erfindergeist auszahlen. Die Bundesregierung knüpft an diesen Chancen an und setzt auf verlässliche wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen.
Ich würde sagen, hier herrscht das Prinzip Hoffnung. Der guten Ordnung halber müssen wir darauf hinweisen, dass rückläufige Produktivitätszuwächse kein rein deutsches Problem sind. Das gilt für faktisch alle Industrieländer in den letzten Jahrzehnten. Im Unterschied zu Deutschland und der EU scheint es aber so, als wäre den USA eine Trendwende gelungen. Das zeigen zumindest die aktuellen Daten, über die die Financial Times in der letzten Woche berichtete.
Die USA haben ihren Produktivitätsvorsprung gegenüber Europa ausgebaut. Aktuelle Daten zeigen, dass die Produktivität in der Eurozone im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 1,2% gesunken ist, während sie in den USA im gleichen Zeitraum um 2,6% gestiegen ist. Das Wachstum der Arbeitsproduktivität war in den letzten zwei Jahrzehnten in den USA mehr als doppelt so hoch wie in der Eurozone und im Vereinigten Königreich.
Die Daten sind in der Tat dramatisch. Die Produktivität ist in den USA seit 2004 real um 35% gestiegen. In der EU ist es weniger als 15%. Seit 2019 ist die Arbeitsproduktivität im US-amerikanischen Nicht-Landwirtschaftssektor um mehr als 6% gestiegen. Das liegt weit über dem Niveau der Eurozone, die im gleichen Zeitraum ein Wachstum von nur rund 1% verzeichnen konnte. Dass das Thema akut ist, zeigt auch die Reaktion prominenter Wirtschaftsfachleute und Politiker, über die die FT ebenfalls berichtet.
Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, sagte letzten Monat, es sei dringlicher denn je, dass die Staats- und Regierungschefs der Eurozone die Produktivitätslücke zu den USA schließen müssten. Sie sagte, dies sei notwendig, um eine Wettbewerbsfähigkeitskrise zu bewältigen, da EU-Hersteller mit höheren Energiepreisen und größeren Herausforderungen bei der Arbeitsbeschaffung konfrontiert seien als ihre amerikanischen oder chinesischen Kollegen. Die EZB befürchtet auch, dass sinkende Produktivität das Risiko einer anhaltend hohen Inflation erhöhen wird, indem sie die Arbeitskosten für Unternehmen in der Eurozone in die Höhe treibt.
Die Frage ist natürlich, was ist zu tun? Denn über die Ursachen für diese Entwicklung wird durchaus gerätselt. Die Financial Times berichtet auch darüber. Eine These ist, dass es daran liegen könnte, dass die USA mehr Schulden machen und damit die Wirtschaft anschieben.
Catherine Mann, ein externes Mitglied des Geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, sagte der FT letzten Monat, dass die Arbeitsproduktivitätszahlen in den USA zwar sehr attraktiv aussehen, sie jedoch von Nachfragefaktoren angetrieben würden, insbesondere durch ein Haushaltsdefizit von mehr als 6%. Im Gegensatz dazu ist die Nachfrage sowohl im Euroraum als auch im Vereinigten Königreich, wo die Wirtschaft im vierten Quartal eine technische Rezession geriet, gedämpfter.
Aber es gibt auch eine andere Sicht, nämlich die Sicht, dass es strukturelle Gründe dafür gibt, dass die Eurozone immer mehr zurückfällt.
Schnabel sagte, eine Hauptursache für die Schwäche der Eurozone sei, dass es ihr nicht gelungen sei, die Effizienzgewinne digitaler Technologien zu nutzen, wie es die USA zu einem früheren Zeitpunkt getan hätten. Die Förderung des Wettbewerbs sei ein Teil der Antwort, sagte sie, forderte aber auch eine schnellere und effektivere Umsetzung des EU-Programms Next Generation für öffentliche Investitionen. Mario Draghi, der ehemalige EZB-Präsident, wird noch in diesem Jahr über ehrgeizigere Vorschläge zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der EU berichten. Berichten zufolge hat er den Finanzministern der Union mitgeteilt, dass sie in relativ kurzer Zeit eine enorme Menge Geld, sowohl öffentliches als auch privates, aufbringen müssen, um die Investitionen auf das US-Niveau zu bringen.
Dass Mario Draghi mehr Staatsausgaben haben möchte, wundert mich nicht. Wir werden uns seine Vorschläge genauer ansehen, wenn sie denn offiziell vorgelegt werden. Für heute halten wir fest. Es gibt deutliche Unterschiede in der Produktivitätsentwicklung zwischen der Eurozone, der EU und den USA. Diese sprechen für einen nicht ausreichenden Wohlstandszuwachs in der Europäischen Union. Und Frau Schnabel hat natürlich recht, wenn sie von einer Wettbewerbsfähigkeitskrise spricht. Wie gesagt, über die genauen Ursachen gibt es keine einheitliche Meinung. Aber es gibt einen Konsens, dass wir ein Problem haben. Es gibt natürlich Hypothesen zu den spezifischen deutschen Gründen für den Rückgang der Produktivitätszuwächse. Da ist zum einen das Anwachsen des Niedriglohnsektors. Ist es doch nur so möglich gewesen, unzureichend qualifizierte Menschen, sei es nun Zuwanderer, aber auch heimische Bevölkerung, in Arbeit zu bekommen. Das war übrigens, wir erinnern uns, das explizite Ziel der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder. Bereits im November 2017 rechnete das Institut für Weltwirtschaft Folgendes vor.
Insgesamt fanden 86% der Ausländer, die seit 2011 eine Beschäftigung in Deutschland aufgenommen haben, ihren Arbeitsplatz in einem Wirtschaftszweig mit unterdurchschnittlicher Arbeitsproduktivität. Die hierdurch verursachte Verschiebung der Branchenstruktur hin zu unterdurchschnittlich produktiven Bereichen dämpfte die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität zwischen 2011 und 2015 um durchschnittlich 0,06% pro Jahr.
Wenig spricht dafür, dass es mit der Zuwanderung der letzten Jahre besser war. Und damit sinkt, wenig überraschend, die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität. Aus dem Blickwinkel des Gesamtwohlstands mag man es begrüßen, ist es doch besser, diese Menschen leisten einen Beitrag zum Gemeinwesen, indem sie in der Arbeitswelt teilnehmen, statt allein von Sozialtransfers abhängig zu sein. Aber das darf eben nur temporär der Fall sein. Übrigens, auch der Ausbau des Dienstleistungssektors, unter anderem zur Betreuung und Pflege der alternden Gesellschaft, führt zu einer geringeren gesamtwirtschaftlichen Produktivität. Wir haben es also mit einem Mixeffekt zu tun. Relativ mehr einfache Tätigkeiten, relativ weniger Tätigkeiten in hochproduktiven, weil mit Kapital ausgestatteten Bereichen. Hinzu kommt, dass nicht zuletzt durch die Klima- und Energiepolitik die Industrie in Deutschland stark unter Druck ist. Stichwort Deindustrialisierung. Und das ist deshalb so bitter, weil die Industrie mit weitem Abstand der Sektor ist mit der höchsten Produktivität in Deutschland. Wenn wir also Industrie verlieren und stattdessen bei Pflege oder beim Staat neue Stellen aufbauen, dann muss das zu einer gesamtwirtschaftlich schlechteren Produktivität führen. Hinzu kommt laut dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung ein anderer Effekt. Mit Blick auf die absehbare Arbeitskräfteknappheit beginnen die Unternehmen, Mitarbeiter zu horten. Die Experten schätzen, dass immerhin rund 3 Millionen der zusätzlichen Arbeitsplätze seit 2005 auf diesen Effekt zurückzuführen sind. Eine ebenso wichtige Rolle spielt der Trend zu kürzeren Arbeitszeiten, der zu einer geringeren Produktivität je Erwerbstätigen führt, also nicht unbedingt pro geleistete Arbeitsstunde. Ein weiterer Grund liegt unzweifelhaft in den unzureichenden Investitionen des Staates in die Infrastruktur, was wiederum den Standort unattraktiver macht. Übrigens, auch weniger Investitionen des Privatsektors sind ein Alarmsignal. Und da haben wir ja gerade in dieser Woche wieder gehört, mit neuen Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft, wonach die Investitionen in Deutschland massiv gesunken sind und die Unternehmen lieber im Ausland investieren als im Inland. Hinzu kommt, dass der Staatssektor, der wächst, selbst relativ unproduktiv ist und über seine zunehmenden bürokratischen Anforderungen natürlich auch die Produktivität in der Wirtschaft dämpft. So zeigen Daten eindeutig, dass der Anteil bürokratischer Tätigkeiten, also Formulare ausfüllen für Beamte, in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Das ist ganz klar. Im Prinzip erfolgt hier die Überwachung anderer bei der Arbeit und das hat keinen oder bestenfalls nur geringen produktiven Charakter. Das sagt nicht nur ich, das sagt sogar das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, was bereits im Jahr 2019 Folgendes schrieb.
Ein weiterer Einflussfaktor könnte eine zunehmende Bürokratisierung sein. So wurde von Forschenden unterschiedlicher Disziplinen und theoretischer Positionen auf eine wachsende staatliche Regulierung hingewiesen. Regulierungen sind einerseits nötig, um überhaupt einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Andererseits kann ein Übermaß an Regulierung die Verschwendung von Ressourcen nach sich ziehen. Ein Beispiel ist die öffentliche Auftragsvergabe. Im Land Berlin weigern sich inzwischen immer mehr Unternehmen, sich um öffentliche Aufträge zu bewerben, da eine Vielzahl von Vorgaben zu erfüllen sind.
Blicken wir noch kurz auf andere Faktoren. Eine These ist, dass der starke Zinsrückgang bis Ende 2021 dazu geführt hat, dass es zu einer Zombifizierung der Wirtschaft gekommen ist. Dass also Unternehmen am Markt geblieben sind, die unter normalen Umständen längst vom Markt ausgeschieden wären, und diese Unternehmen zeigen sich zumeist durch eine geringe Produktivität aus. Das zumindest ist die These der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Ein weiterer Grund für die enttäuschende Produktivitätsentwicklung ist die unzureichende Verbreitung von neuen Technologien und Prozessen. Im Klartext, es gibt einige Unternehmen, die sind sehr gut, die sind sehr produktiv, die sind sehr effizient, die sind an der Spitze der Entwicklung, aber diese Unternehmen koppeln sich immer mehr von der Masse der Unternehmen ab, die eben nicht entsprechend mithalten können. Es gibt eine kleine Elite von Vorreiterfirmen und die breite Masse der Unternehmen macht da nicht mit. Zu guter Letzt müssen wir, glaube ich, auch anerkennen, dass sich gesamtgesellschaftlich eine gewisse Selbstgefälligkeit eingeschlichen hat. Angesichts der als gut wahrgenommenen Entwicklung der letzten 10 Jahre bis Corona. Das liegt auch an der gerade von politischer Seite gern vertretenen These, wir seien ein reiches Land, welches sich alles leisten könne. Zweifellos ist es so, dass es eine enorme Herausforderung ist, bei einer rückläufigen Erwerbsbevölkerung gleichzeitig überdurchschnittlich hohe Produktivitätszuwächse zu erzielen. Es bleibt uns aber keine andere Wahl, als alles daran zu setzen, genau dies zu erreichen. Denn die Potenziale zur Mobilisierung von Arbeitskraftreserven sind begrenzt. Einige Beobachter mögen jetzt sagen, Herr Stelter, Sie irren sich. Wir können doch froh sein, dass es keine Produktivitätsfortschritte gibt, da bekommen wir wenigstens keine Arbeitslosigkeit. Nach dem Motto, wenn wir produktiver werden, dann haben wir auch nicht mehr alle Arbeit. Doch hier gibt es interessante Studien, die genau das Gegenteil zeigen. Mehr Produktivität führt demnach nicht zu weniger, sondern zu mehr Arbeitsplätzen. Das zeigte beispielsweise eine Studie der OECD aus dem Jahr 2023, die den Zusammenhang zwischen Produktivität und Arbeitsplätzen in 13 Ländern untersucht hat. Titel der Studie ist "There Trade-off between Productivity and Employment". Die Autoren untersuchen den Zusammenhang auf Unternehmens- und auf Branchenebene und finden Hinweise darauf, dass die Produktivität in beiden Fällen das Beschäftigungswachstum steigert. Sie gehen davon aus, dass hier zwei entscheidende Mechanismen wirken. Zum einen stellen produktivere Unternehmen neue Mitarbeiter ein, um schneller zu wachsen. Und das führt dazu, dass hinterherhinkende Konkurrenten eben versuchen aufzuholen und auch entsprechend mit Einstellungen aufzuholen. Und das zweite ist, dass Produktivitätssteigerungen bei Lieferanten sich über Wertschöpfungsketten hinweg bei der Beschäftigung bei ihren Kunden niederschlagen. Möglicherweise, weil niedrigere Preise der Lieferanten dazu beitragen, dass Kunden ihre Umsätze steigern. Es lohnt sich also, doppelt auf die Produktivität zu achten. Zum einen, um Arbeitsplätze zu schaffen und zum anderen, um den Kuchen wachsen zu lassen und damit die Finanzierung auch des Sozialstaates künftig zu sichern.
Es geht gleich weiter mit der Episode, doch zuerst hören Sie eine kurze Botschaft von Xtrackers. Investieren Sie in Ihr Wissen mit diesem Podcast. Investieren Sie in Ihre Zukunft mit Xtrackers ETFs. Unser Anspruch ist es, Sie zu inspirieren, Ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Investieren Sie Schritt für Schritt mit Xtrackers, dem ETF- und ETC-Anbieter der DWS. Besuchen Sie xtrackers.de und starten Sie jetzt. Zusammen wachsen. Bei dieser Botschaft handelt es sich um eine Werbemitteilung, herausgegeben von der DWS International GmbH mit Sitz in Frankfurt. Investitionen unterliegen Risiken. Mehr Informationen zu Xtrackers finden Sie in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Es gibt auch andere Stimmen, die sagen, dass wir mehr erreichen können. So hat die Unternehmensberatung McKinsey eine Studie vorgelegt mit dem Titel 2024 and Beyond – Will it be economic stagnation or the advent of productivity-driven abundance? Kriegen wir wirklich quasi einen Wohlstandsschub dank explodierender Produktivitätszuwächse? Dort kann man unter anderem Folgendes lesen.
Wir sehen plausible Szenarien, in denen das Wachstum deutlich über oder deutlich unter historischen Niveaus liegt. Während viele Faktoren zusammenwirken, um den endgültigen Verlauf der Weltwirtschaft zu bestimmen, könnte ein Element, das weitgehend von den Handlungen der Wirtschaftsführer bestimmt wird, den größten Einfluss auf die Schaffung einer positiven Prognose haben, das Produktivitätswachstum. Unser Produktivitätsbeschleunigungsszenario erzeugt bei weitem das größte Wachstumspotenzial.
Nebenher würde, so zumindest McKinsey, das höhere Wirtschaftswachstum auch das Problem der völlig überzogenen Vermögenspreise lösen. Das Thema hatten wir bereits in früheren Podcasts. Also die These, dass die Wirtschaft quasi hineinwächst in die Vermögensblase. Doch was konkret wäre zu tun? McKinsey sieht die Chancen vor allem bei den Unternehmen.
Sich in einer Welt zurechtzufinden, die sich durch die Technologie rasant verändert, ist für Unternehmen keine neue Herausforderung, aber sie wird immer dringlicher, da digitale Tools und KI die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, verändern. Unternehmensführer, denen digitale und KI-Transformationen gelingen, richten ihre Organisationen völlig neu aus. Sie bringen Geschäft, Technologie und Betrieb enger zusammen, verbessern die Fähigkeiten einzelner Mitarbeiter und bauen eine verteilte Technologie- und Datenumgebung auf, die Hunderte von Teams zu digitalen Innovationen befähigt. Die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die dreiseitigen Produktivitätschancen zu nutzen, erweisen sich als wesentlicher Beitrag zu den umfassenderen Anforderungen solch erfolgreicher Transformationen.
Die Berater meinen weiter.
Produktivitätssteigerungen in Unternehmen verbessern nicht nur die Unternehmensleistung, sondern führen auch zu einem BIP-Wachstum und einem höheren Lebensstandard. Unternehmensführer, die ihre Entscheidungen unter Berücksichtigung dieser breiteren Sichtweise treffen, haben eine höhere Chance, die Rendite für die Aktionäre zu steigern und gleichzeitig den Unternehmenszweck zu erreichen, den sie sich vorgenommen haben. Obwohl es nicht einfach ist, ein nachhaltiges Produktivitätswachstum zu erzielen, haben Managementteams in den letzten 4 Jahren immer wieder scheinbar unmögliche Herausforderungen gemeistert, indem sie trotz enormer Unsicherheit beispiellose Maßnahmen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit ergriffen haben. Führungskräfte, die diese hart erkämpften Lektionen verinnerlichen und Anreize für Verhaltensweisen schaffen, die ihnen geholfen haben, die jüngste Zeit zu überstehen, können ihre Chancen auf eine überdurchschnittliche Leistung deutlich erhöhen und dazu beitragen, dass 2024 das Aufkommen künftigen Wohlstands wird.
Das ist ja alles schön und gut. Das kenne ich auch als Berater, das klingt immer sehr gut. Doch die Frage ist ja eigentlich, wie konkret kann man das machen? Und weil ich das selber auch nicht so genau weiß, habe ich mir jemanden gesucht, der an einem Beispiel zeigt, wie Unternehmen eigentlich dazu beitragen können, die Produktivität nach vorne zu bringen. Im eigenen Interesse und, wie wir gesehen haben, im gesamtwirtschaftlichen, aber auch im gesamtgesellschaftlichen Interesse. Und deshalb spreche ich jetzt gleich mit Professor Volker Stiel. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Stiel komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es das Angebot des Handelsblatts, dieses für 4 Wochen lang für nur 1 Euro zu testen und so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert zu bleiben. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Volker Stiel.
Professor Volker Stiel lehrt an der Technischen Hochschule Ingolstadt Wirtschaftsinformatik und Entwicklung von Unternehmensanwendungen. Vorher arbeitete der studierte Informatiker unter anderem für Siemens und SAP. Seit mehr als 15 Jahren liegt sein Forschungsschwerpunkt auf der Entwicklung einer Methodik, die Unternehmen und Startups dabei hilft, im Zeitalter der digitalen Transformation innovative Ideen schneller am Markt zu etablieren und somit deren nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
Sehr geehrter Herr Professor Stiel, ich freue mich ausgesprochen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich mich auch. Man muss dazu sagen, Sie waren auch hartnäckig, weil Sie haben gesagt, Herr Stelter, ich höre Ihren Podcast, ich lese Ihren Blog und ich teile ja viel Ihrer Kritik, aber Sie sind mir noch viel zu negativ. Die Welt könnte viel besser sein. Wir haben unser Schicksal in der Hand, würde ich jetzt mit meinen Worten mal sagen. Denn wir können eigentlich an den Herausforderungen, vor denen das Land steht, ganz gut arbeiten. Und dann haben wir so ein bisschen Austausch gehabt und gesagt, ja klar, Demografie können wir nicht ändern. Was wir aber ändern können, ist die Produktivität. Und da haben Sie auch aus Ihrer Arbeit heraus als Professor und im Bereich der Informationstechnologie einige Ideen, einige Anregungen und über die wollen wir ganz gerne sprechen. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz am Einstieg, vielleicht für die Hörer mal, woher Sie kommen, wir ein bisschen einordnen können, warum Sie glauben quasi, den Schlüssel zu haben für unsere Probleme bezüglich der Produktivität.
Das mache ich natürlich sehr gerne. Ich war über 30 Jahre, jetzt sind es bald 40 Jahre, in der IT unterwegs und kenne von daher die Entwicklung, die Abwicklung von IT-Projekten, die Umsetzung insbesondere von Prozessen natürlich von der Pike, habe ich über viele Jahre gelernt. War auch bei den großen Unternehmen Siemens und SAP unterwegs und insbesondere während meiner Zeit bei der SAP hatte ich Einblicke in sehr viele Unternehmen, wie dort die IT-Projekte abgewickelt werden. Das hat mir einfach zu denken gegeben, ob es denn nicht einfacher und besser geht. So, und im Zuge meiner Arbeit bei SAP habe ich parallel dazu auch weiter geforscht, wie man das besser in den Griff bekommen kann und bin einfach über etwas ganz Banales gestolpert, nämlich über Prozesse. Denn tatsächlich lebt die Wirtschaft durch Prozesse. Alles wird mit Prozessen unterlegt und ohne Prozesse würde in unserer Wirtschaft einfach nichts funktionieren. Und wenn man sich dann anguckt, wie das heutzutage tatsächlich realisiert wird, da kann man einfach nur noch mit dem Kopf schütteln. Und ja, das war der Ansatzpunkt, mich damit auseinanderzusetzen, aufgrund der Erfahrung als eigener Entwickler, weil ich eben aus der Entwicklung komme, und dem, was ich in den Unternehmen gesehen habe, darüber nachzudenken, wie man das angehen kann. Und dann ist eben eine Methodik entstanden, die der prozessgesteuerte Ansatz heißt, der auf der einen Seite die Entwicklung adressiert, was natürlich sehr IT-technisch ist und wahrscheinlich auch für die Hörer schwer zu verstehen sein wird. Aber die Auswirkungen, die das hat, sowohl für die IT-Industrie selber, nämlich schneller, qualitativ hochwertig Lösungen an den Markt zu bringen, und dann natürlich die Effekte, die durch diese neuen Lösungen entstehen, nämlich die Produktivitätssteigerung. Das als Gesamtpaket, das macht den Ansatz eben so interessant.
Jetzt möchte ich ein paar ketzerische Fragen, weil Sie haben ja gesagt, das ist für Deutschland relevant. Jetzt sind Sie ja in Deutschland ja nicht gerade führend, was IT ist. Ich meine, haben wir es jetzt nur mit einem deutschen Problem, was Sie adressieren, weil es eigentlich weltweit schon in den USA und anderen Ländern besser gemacht wird? Ich meine, Sie haben in einem Beitrag das Beispiel von Estland. Ich glaube, in Estland Steuererklärung dauert 10 Minuten. Bei uns dauert sie erfahrungsgemäß, also bei mir dauert es Wochen teilweise, weil ich keine Lust habe, die Belege zusammenzusuchen. Also die Frage ist dann, sind wir einfach nur rückständig oder ist es ein generelles Thema?
Tatsächlich, dieses Thema sehe ich als große Chance für Deutschland.
Die Rückständigkeit.
Sagen wir es mal so, die Rückständigkeit aufzuholen oder sogar führend zu werden. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich durch Einsatz eben dieses Ansatzes als Chance sehe. Fangen wir an mit dem Punkt, den Sie angesprochen haben. Wir sind rückständig. Ja, das sind wir in vielen Dingen. Ich denke, wir können überall hinlangen. Ich habe mir jetzt gerade ein neues Handy besorgt und die Umstellung auf das neue Handy ist eine Katastrophe. Allein die ganzen Bankenanwendungen anzupassen. Und da sieht man schon auch mal wieder einen ganz klassischen Unterschied zwischen den klassischen Banken. Also da nehmen die sich nichts, ob es jetzt Sparkassen, Volkswagen, Raiffeisenbanken oder die Privatbanken sind. Das geht noch mit Papier. Und bei den ganzen Fintechs geht das alles online innerhalb von Bruchteilen. Allein da merkt man schon einen gigantischen Unterschied. Ja, und dann eben, was Sie angesprochen haben, dieser Blick über den großen Ozean. Wenn etwas nicht von da kommt, dann kann es nicht taugen oder es ist irgendwie was seltsam dran. Auf der einen Seite fordert man, dass man sich in Europa emanzipiert von Amerika, auch mal eigene Ideen nach vorne bringt. Aber wenn man dann neue Ideen nach vorne bringt, muss man feststellen, Moment mal, die da drüben sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Warum machen die das denn nicht? Und tatsächlich werde ich genau mit diesen Sprachen konfrontiert. Und tatsächlich sehe ich gerade auf dem Prozessfeld eine enorme Chance. Allein durch unsere Vergangenheit hier in Deutschland. Wenn man da mal ein bisschen zurückschaut, SAP ist 72 gegründet worden und hat ja im Prinzip Standardprozesse automatisiert in ihren Lösungen. Also ist ein maximales Prozessthema. Und SAP ist sehr erfolgreich da drin, was mich auch sehr freut. SAP ist eben ein wunderbares Beispiel dafür, wie dieses Prozessthema in Deutschland gelebt wurde. Und in den 90er Jahren gab es die Entwicklungen von Professor Scheer, IDS Scheer. Vielleicht kennt der ein oder andere das ARIS-Haus, die Architektur integrierte Informationssysteme. Also dort wurde wahnsinnig viel im Prozessbereich, gerade im deutschsprachigen Raum, entwickelt. Von daher haben wir hier eine Prozessaffinität, die wir so in anderen Ländern tatsächlich nicht haben. Und das ist jetzt eben eine große Chance, die wir nutzen können, eben aufgrund dieser Vergangenheit, das auszunutzen. Und der prozessgesteuerte Ansatz ist im Prinzip jetzt eine Weiterentwicklung dieser Prozessidee, unsere Stärke auszuspielen und am Markt zu positionieren. Und zwar gehen wir jetzt einen Schritt weiter, nämlich Prozessideen, sage ich mal, intelligent zu automatisieren, es schneller zu machen, als auch die Amerikaner das tun. Ich meine, ich beobachte den amerikanischen Markt ja auch, was sich da tut. Und die leiden so ein bisschen unter dem Not-Invented-Here-Syndrom. Soll also heißen, ne, was die nicht so selber gemacht haben und wo sie selber alles programmiert haben, dem trauen sie nicht so richtig. Der prozessgesteuerte Ansatz macht sich jetzt eine neue Technologie zunutze und setze diese Technologie mit grafischen Modellen, also wirklich visuell erstellten Modellen, in Beziehung. Und dadurch kann ich, dadurch, dass ich visuell arbeite, die Leute viel besser abholen und damit in die Entwicklung bringen. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt die Chance, aufgrund unserer Prozessaffinität in dem Bereich der Prozessautomatisierung einen Vorteil uns zu erarbeiten, wo die Amerikaner und auch international die Unternehmen noch nicht sind. Das ist eine Chance.
Also jetzt muss ich mal einen Schritt zurückgehen. Also zum einen glaube ich, dass wahrscheinlich ungefähr die Hälfte der Hörer wahrscheinlich jetzt verloren hat, weil ich würde mich jetzt dazu zählen, weil ich immer noch sage, so ein bisschen so, Herr Professor Stiel von Prozess spricht, was für eine Art von Prozess meint er eigentlich? Ich glaube, da sollte man ein konkretes Beispiel dazu machen. Während wir das machen, können wir meine zweiten Anmerkung an der Stelle nicht verkneifen. Sie haben jetzt SAP erwähnt. Mein SAP hat angefangen im Prinzip, als ich so ganz simpel gesprochen, als eine Buchhaltungsplattform, wo ich im Prinzip angefangen habe, die firmeninternen Prozesse abzubilden. Also eine Schraube wandert vom Lager in die Produktion, von der Produktion wird irgendwie eingebaut und hinterher und so weiter und so fort. Und ich habe das als Berater teilweise, immer wenn SAP-Projekte drohten, herrschte allgemeine Panik und Unternehmen waren jahrelang paralysiert. Also mein persönliches Image ist zumindest von Einführung nicht so ganz toll. Und darüber hinaus hat ja SAP quasi die Prozesse für die Firmen definiert. Also wenn sie smart waren, haben sie nicht SAP an sich angepasst, sondern sie selbst an SAP. Manche haben das nicht gemacht, haben mal Milliarden teilweise ausgegeben. Also da muss ich jetzt gar nicht sagen, so, das klingt für mich jetzt nicht so als agil und rasch. Also mal ganz simpel, wenn wir vom Prozess reden, nehmen wir mal ein Beispiel von einem Prozess, wo Sie sagen, jawohl, den können wir durch Digitalisierung im Prinzip so viel besser machen, dass am Ende das Unternehmen produktiver ist. Weil darum geht's ja.
Definitiv ganz wichtiger Aspekt, dass man mal die Begrifflichkeit sauber definiert. Und vielleicht spanne ich dann auch mal den Bogen zu dem, was ich gerade im Bereich Digitalisierung und digitale Transformation dadurch ergibt. Vielleicht erschließt sich den Hörern dadurch ein Gesamtbild. Fangen wir also mit dem Begriff eines Prozesses an. Das könnte ich jetzt natürlich akademisch machen, wertschöpfende Schritte, die dort in eine logische und zeitliche Reihenfolge gebracht werden. Aber so kompliziert will ich es gar nicht machen. Wir alle kennen ein Kochrezept oder Bedienungsanleitung oder Notfallpläne, ne, wo wir schrittweise Dinge ausführen. Ja, und nehmen wir ein Rezept, wir arbeiten das einen Schritt nach dem anderen ab und am Ende haben wir ein Ziel erreicht. Und so sieht es ja bei Prozessen in den Unternehmen auch aus. Betrachten wir nur mal eine Bestellung. Wir geben eine Bestellung auf, die Bestellung trifft im Unternehmen ein. Wir schauen, welche der Positionen sind auf Lager, welche können wir sofort versenden. Dann muss der Versand vorbereitet werden. Der Versand wird durchgeführt, die Rechnung wird gestellt, die Rechnung wird gezahlt. Das sind einzelne Schritte, die in Summe ein Ergebnis bringen, nämlich eine Bestellung abzuwickeln. Das ist relativ einfach, das, denke ich, kann jeder nachvollziehen. Diese Art von Prozessen werden entweder in standardisierter Form zur Verfügung gestellt. Das ist das, was Sie mit SAP angesprochen haben. Ja, tatsächlich, das finde ich nicht spannend. Ja, und da spielt auch nicht die zukünftige Musik. Weil, was eine SAP verkauft, das hat sich über die Jahre in den jeweiligen Industrien etabliert und ich kann es von der Stange kaufen. Das ist aber nicht das, wo die Zukunft hingeht. Und das ist eben auch das, wo ich die Weiterentwicklung auch hier in unserem Lande sehen möchte, dass wir kreativ über Prozesse neue Dinge angehen. Und das hängt ganz eng mit diesen Begriffen Digitalisierung und digitale Transformation zusammen. Da muss ich jetzt auch ein bisschen penibel sein, weil diese beiden Begriffe ganz wichtig sind und leider immer wieder in denselben Topf geschmissen werden. Deswegen auch wieder hier an einem Beispiel gezeigt, wie einfach diese Begrifflichkeiten zu unterscheiden sind. Aber wichtig ist, welche Implikationen daraus entstehen. Das ist das Spannende. Also fange ich mal mit der Digitalisierung an. Digitalisierung ist einfach nur eine Substitution, eine Ersetzung von etwas Analogen in etwas Digitales. Also der Klassiker ist doch die Schallplatte, kennt jeder. Ist ersetzt worden durch etwas Digitales, eine CD. Oder eine Straßenkarte, die wir vorher faltend so auf dem Schoß hatten, Beifahrerin oder Beifahrer, der da zu kämpfen hatte. Und jetzt haben wir die digitale Karte. Das ist eine Digitalisierung. Das Wesentliche für mich ist, dass die Geschäftsmodelle oder die Prozesse sich dadurch nicht verändert haben. Bei einer Schallplatte, wir haben nach wie vor, nachdem wir die CD haben, nach wie vor Tonträger verkauft. Da hat sich von dem Geschäftsmodell nichts verändert, rein gar nichts. Und dem steht gegenüber die digitale Transformation. Die können wir definieren als eine Redefinition. Das heißt, hier werden Geschäftsmodelle und Lösungen gänzlich neu gedacht. Man setzt bei einem Problem an und versucht durch den Einsatz von der Informationstechnologie, diese zu lösen. Auch das lässt sich am Beispiel wieder von konkreten Beispielen erläutern. Also bleiben wir in der Musikindustrie. Wer hat diese Industrie disruptiert? Das war Steve Jobs mit dem iPod. Auf einmal konnten wir schränkeweise von CDs in der Hosentasche mit uns führen. Ja, das Problem ist nur, wir sehen vorne nur vordergründig den iPod. Was aber im Hintergrund passiert ist, um den iPod überhaupt zu einem solchen Erfolg werden zu lassen, ist, dass Apple mit der Musikindustrie eng zusammenarbeiten musste. Die mussten ja die Musik zur Verfügung stellen, die mussten sich neue Abrechnungsmechanismen überlegen. Und das sind alles Prozesse, die im Hintergrund abgewickelt werden mussten, damit der iPod zu einem solchen Erfolg wurde. Und diese Musikindustrie ist ja jetzt nochmal disruptiert worden durch das Streaming, ja, wo ich jetzt auf einfach nicht mehr nur runterlade, sondern die ganze Welt steht mir zur Verfügung und ich kann sie mir überall anhören. Ja, also diese Industrie wurde gleich mehrfach disruptiert. Ne? Ich kann aber auch andere Beispiele nennen. Uber, Airbnb, Uber. Ja, auf einmal, da gibt es auf der einen Seite die, die einen Verkehrsmittel benötigen, auf der anderen Seite, die es zur Verfügung stellen. Und diese beiden Seiten werden über eine Plattform zusammengeführt. Das sind alles nur Prozesse, die diese Dinge koordinieren. So, und das ist für mich natürlich der spannende Bereich. Denn was wir gesehen haben, hier haben wir es mit neuen digitalen Geschäftsmodellen zu tun und die gehen immer einher mit neuen Prozessen. Deswegen diese Reise in die neue Welt ist ganz massiv geprägt durch eben diese neuen Prozesse. Und das nach vorne zu bringen, das ist im Prinzip das, was ich mit dem prozessgesteuerten Ansatz erreichen möchte, weil die Erstellung solcher Prozesse nämlich damit besonders effizient gewährleistet wird.
Und ist das jetzt eine Art Tool, was Sie vorschlagen?
Nein. Das ist leider genau das Problem, was ich immer habe und was viele Unternehmen auch gerne hätten, denn die möchten am liebsten was einkaufen. Aber da muss ich sagen, nein, tut mir leid, ist eine Methodik. Und die hängt zusammen mit einer neuen Technologie. Auch hier möchte ich wieder einen Vergleich anführen. Denken Sie mal an die industriellen Revolutionen zurück. Dampfmaschine kann sich jeder vorstellen. Da gab es eine neue Technologie und wir waren intelligent genug, damit neue Produktionsverfahren zur Verfügung zu stellen, die wesentlich produktiver waren und damit Wachstum und Wohlstand gebracht haben. Und das können wir jetzt für die zweite und dritte industrielle Revolution ganz genau 1:1 zu durchführen. Denke ich, kann jeder verstehen. Was jetzt mit dem prozessgesteuerten Ansatz daherkommt, ist Folgendes. Wir haben auch wieder eine neue Technologie. Leider werden die nicht IT-affinen Leute das nicht verstehen. Es ist eine Process Engine, also eine Engine, die grafische Modelle ausführen können. Und wir haben eine standardisierte Sprache, also auch nichts Proprietäres, was von einer Firma gekommen ist, sondern einen weltweiten anerkannten Standard, der auch leider viel zu unbekannt ist. Der nennt sich BPMN, Business Process Model and Notation. Ich sage das nur für diejenigen, die sich auskennen. Für die, die sich nicht auskennen, es handelt sich um eine neue Technologie. Und diese neue Technologie setze ich jetzt mit einem neuen Produktionsverfahren, deswegen die Analogie zu den industriellen Revolutionen, in einem neuen Produktionsverfahren, aber diesmal für Software ein. Denn Software muss ja auch irgendwie produziert werden. So, und da gibt es die alten Verfahren. Das ist die klassische Programmierung. Die wird jetzt über den Haufen geschmissen, über den prozessgesteuerten Ansatz, die Erstellung dieser Prozesse einfach anders macht, um es mal relativ einfach zu machen. Aber so produktiv, wie das eben mit der Programmierung nicht möglich ist. Und dieser Produktivitätsgewinn bei der Erstellung von neuen Prozessen gibt uns jetzt den Wettbewerbsvorteil. Ich spreche mal ganz gerne vom unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Nationen, dass wir etwas machen können, das für die digitale Transformation essentiell ist. Wir können nämlich mit neuen Prozessen am Markt experimentieren. Und das ist absolut neu. Das kriegen Sie mit der Programmierung nie hin. Und das eröffnet uns die Chancen, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. Denn am Ende entscheidet ja der Markt, ob ein neues digitales Geschäftsmodell erfolgreich ist oder nicht. Und das ist eben jetzt die Chance für Startups, aber eben auch für Unternehmen, die sich diesen neuen Ideen offen gegenüber zeigen, in diese Richtung vorzustoßen. Und dieses Angebot gilt.
Was ich immer verstehe, es gibt es neue Software. Diese Software können wir anwenden. Diese Software kann aber auch jedes andere Land anwenden. Wenn ich mir so anschaue, würde ich tippen, wahrscheinlich die Asiaten machen das schon lange. Insofern ist es ja eher ein Appell zu sagen, wir müssen bei der Digitalisierung radikaler denken. Jetzt würde ich jetzt meinen Worten sagen. Und dann würde ich die Frage aufwerfen, ich habe erst mal gelesen, dass es ja schon Software gibt, die quasi beim Programmieren schon weiß, was der Programmierer programmieren möchte und das bereits schon selber programmiert. Und es gibt sogar ein Weiterbauen darauf, ja auch schon die Sache, dass künstliche Intelligenz anfängt, selbst Programme zu schreiben. Und dann frage ich mich natürlich so, wir reden jetzt hier über vielleicht einen Schritt, wo man Programmierung verbessern kann und vielleicht auch damit basierend Prozesse verbessern kann. Aber stehen wir nicht sowieso aufgrund der künstlichen Intelligenz vor einem so starken Schub, den wir uns gar nicht vorstellen können?
Ich würde argumentieren, genau andersherum wird ein Schuh daraus. Fangen wir erstmal mit einem Aspekt an, den Sie genannt haben, nämlich, dass diese Art der Methodik in anderen Ländern schon eingesetzt wird. Das ist nicht der Fall. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo der prozessgesteuerte Ansatz in irgendeinem der Länder so eingesetzt wird, wie das in meinen Ausführungen, in meinen Büchern und in meinen Webinaren bisher gemacht wird. Das ist nicht der Fall. Der zweite Punkt mit der künstlichen Intelligenz. Die Grenzen der künstlichen Intelligenz sind dort erreicht, wo es um Kreativität geht. Und die digitale Transformation ist ein massives Kreativitätsthema. Wir müssen mit neuen Ideen an den Markt gehen, um diese dort auszuprobieren und diese gegebenenfalls dann zum Erfolg zu führen durch Try and Error, so wie sich das in einer Marktwirtschaft gehört. An dieser Stelle ist die künstliche Intelligenz schlichtweg und einfach nicht. Trauen Sie einer künstlichen Intelligenz zu, wie ein Steve Jobs zu handeln? Apple ist ein primär Hardwarehersteller. Auf einmal mit einer Musikindustrie zusammenzugehen und dann diese Branche vollständig über den Haufen zu werfen.
Nein, das würde ich jetzt noch nicht machen, aber ich möchte noch mal sagen, wissen Sie, so Prozesse, weil ich meine, das ist ein Radikal. Das ist ja im Prinzip eine Businessmodell-Innovation, die da stattgefunden hat. Und ich meine, Businessmodell-Innovationen, die sind immer super, also vor allem, wenn es funktioniert, logischerweise. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass es in Deutschland viel mehr solche Businessmodell-Innovationen gäbe und nicht nur technologische Entwicklung, weil wir wissen ja beide, dass Steve Jobs nichts anderes gemacht hat als das MP3-Format, was vom Fraunhofer-Institut entwickelt wurde. Jetzt komme ich gar nicht auf welcher Standort, aber das kann man sofort nachlesen. Und der haben sie im Prinzip nicht kommerzialisiert, sondern er hat es kommerzialisiert. Da komme ich nochmal zurück und sage, naja, ist das dann wirklich die Software, die das ist, oder ist es nicht einfach eher, ich muss intelligente Geschäftsideen entwickeln und danach kann ich die in der heutigen Welt sowieso mit Software meistens leicht abbilden?
Es geht genau um diese neuen Ideen, die Kreativität zu entfalten. Und das liefert mir heute keine künstliche Intelligenz. Es geht ja nicht darum, und da sind wir wieder bei dem Thema Digitalisierung, einfach nur ein Papierformular herzunehmen und das dann in ein digitales Formular zu überführen. Das ist ja das, was wir heute auch bei vielen Behördenprozessen sehen, dass das der allererste Schritt ist. Da sind wir bei der Digitalisierung, aber die bringt uns nicht wirklich voran. Ist der Prozess untauglich, dann ist er auch nach der Digitalisierung untauglich. Da beißt die Maus keinen Faden ab, sondern es ist eben genau dieser Schritt hin zur Kreativität gefragt, nämlich neue Lösungen zu finden. Und die gehen nur mal über Kreativität und die Diskussion darum, wie wir dort voranbringen. Und übrigens, genau dort setzt der prozessgesteuerte Ansatz auch an. Denn er soll auch wie eine Kreativitätsmaschine funktionieren. Denn dadurch, dass wir visuelle Prozessmodelle haben, können alle im Team viel zielgerichteter auch Prozesse diskutieren und nach vorne treiben. Auch das ist ein Aspekt, der mit zu dem prozessgesteuerten Ansatz führt. Also nicht nur Produktivitätssteigerung bei der Softwareentwicklung, nicht nur Produktivitätssteigerung beim Betrieb von Anwendungen, nicht nur Produktivitätssteigerung durch das, was wir damit gebaut haben, sondern auch gleichzeitig ein Vehikel, die Kreativität, die wir so dringend brauchen, zu fördern und nach vorne zu bringen. Und deswegen auch ein ganz wichtiger Baustein in der Start-up-Welt, um dort Ideen zu fördern und umzusetzen. Denn die leiden ja genau unter demselben Problem. Ich habe an meiner Hochschule auch sehr viel mit jungen Studierenden zu tun, die Start-up-Ideen haben. Und dann frage ich die immer, ja, und wie wollt ihr das umsetzen? Und dann fällt ihnen als Antwort nur um, ja, wir müssen es programmieren. Ja, wo kriege ich die Programmierer her? Da sind wir beim Thema Fachkräftemangel. Und wie soll ich die neue Lösung zur Verfügung stellen? Und. Da hängen wahnsinnig viele Fragen dran. Jetzt kommt der prozessgesteuerte Ansatz daher mit sehr vielen vorgefertigten Aspekten und man kann das dann out of the box einsetzen und somit viel schneller erstens zu einer ersten Lösung kommen, die dann am Markt ausprobiert werden kann. Und wenn wir dann entsprechende Rückmeldungen vom Markt haben, ob das etwas taugt oder nicht, entsprechende Anpassungen schnell und kosteneffizient umführen. Das alles zusammen ist eben ein Gesamtpaket, was es so eben nicht gibt aktuell.
Jetzt aber ganz konkret. Und klären Sie mir doch mal ganz genau, was Ihr Vorschlag beinhaltet. Also was passiert? Wie läuft das ab?
Nehmen wir ein konkretes Projekt. Wir sitzen mit einer Idee. Nehmen wir ein Beispiel eines Startups. Ja, ein Startup kommt her mit einer Idee, etwas zu digitalisieren. Und dann fange ich schon mal den ersten Punkt an. Willst du wirklich nur digitalisieren? Oder denkst du auch einen Schritt weiter? Nehmen wir doch das Beispiel von der Straßenkarte. Ja, kann sich jeder von uns vorstellen. Wir können uns sicher gut vorstellen, da ist der Erste hergekommen. Mensch, da haben wir die Papierstraßenkarte, überführen wir sie in eine digitale Form. Das ist eine Digitalisierung. Das bringt noch nichts. Was wir jetzt weiterdenken können, ist, Menschenskinder, dadurch, dass die jetzt in digitaler Form vorliegen, können wir uns jetzt auf einmal die Restaurants anzeigen lassen, an der Stelle, wo ich gerade befinde, mit einem bestimmten Umkreis, die eine bestimmte Sternebewertung haben. Oder wenn ich unterwegs bin, ich kann mir die Tankstellen anzeigen lassen mit den entsprechenden Preisen. So, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Ich habe einen Mehrwert durch diese Digitalisierung herangeführt. Aber auch das genügt mir noch nicht. Denn jetzt stelle ich die Frage, was bringt dir das, wenn du diese günstigen Tankstellen siehst, wenn du das mit dem Restaurant siehst? Und jetzt kommt der Prozessgedanke ins Spiel. Was wäre, wenn ich eine Reise plane, hier aus dem schönen fränkischen Raum, hoch in den Norden, ich möchte an die See und dann reicht natürlich der Sprit nicht, ich muss zwischendurch etwas essen, vielleicht habe ich Kinder dabei und dann lasse ich einen Prozess loslaufen, der das alles koordiniert. Und dann denken wir darüber nach, wie wird eine solche Reise am besten durch einen Prozess koordiniert. Ich reserviere mir, wenn wir jetzt mal an die E-Mobilität denken, ich reserviere mir einen Platz zum Laden meines Autos. Dann suche ich mir eine aus, so eine Ladesäule, wo dann auch ein Restaurant dabei ist oder ein Spielplatz, wo meine Kinder spielen können. Dadurch, wie schnell ich fahre, sieht man ja auch den Verbrauch meiner Batterie und man kann im Vorab überlegen, okay, wann ist der beste Zeitpunkt, um die Batterie nachzuladen, um die Pause einzulegen. Und das ist alles vollautomatisiert. Heute mache ich das ja alles manuell. Ich muss ja vorher gucken, wo sind da die ganzen Ladesäulen? Was ist, wenn ich schneller fahre? Was ist, wenn ein Stau ist und auf einmal geht meine ursprüngliche Planung nicht mehr auf und. Dann setzen Sie sich hin, nehmen Ihr Handy und verwenden unterschiedliche Apps, um dann dieses Problem einer Reiseplanung zu lösen. Und dann setzen wir uns hin und schauen uns die Prozesse an, Schritt für Schritt, so wie ich das erklärt habe, was einen Prozess ausmacht. Und wenn wir dann diesen Prozess visuell erstellt haben, ist das schon die Lösung und kann durch diese neue technische Lösung einer Process Engine sofort ausgeführt werden. Das ist ganz plastisch, wie das abläuft.
Ja gut, jetzt muss ich dazu sagen, die Geschichte ist natürlich einleuchtend. Und wenn ich jetzt meine eigenen Startups, mit denen ich Kontakt habe oder ja, von denen ich gehört habe, wo ich ein paar Leute kenne, da würde ich sagen, dass genauso denken, dass die durchaus in großen Lösungen denken und das entsprechend abbilden. Wenn wir jetzt mal das Land mal anblicken und anschauen, ich meine, dann bietet sich da wahrscheinlich an, dass wir als allererstes die öffentliche Verwaltung digitalisieren, würde ich sagen, ist falsch, klar, wenn ich meine, wir im Prinzip eine digitale Transformation hinbekommen sollten. Und dann habe ich aber immer schon gesagt, nach dem Motto, naja, wir müssen es ja nicht erfinden. Wir haben am Eingang schon erwähnt, in Estland kann ich, glaube ich, in ein paar Minuten meine Steuererklärung abgeben. In Dänemark kann ich auch alles rein digital machen. Also wäre es nicht vernünftiger, wir würden einfach hingehen und würden die Software und die Prozesse von denen übernehmen?
Interessanter Gedanke. Und generell das große Thema öffentlicher Dienst, öffentliche Behörden, Prozesse darum, ist alleine eine Sendung wert, würde ich mal sagen. Folgende Gedanken dazu. Erstens, wie haben andere Länder diese Prozesse umgesetzt? Das ist doch schon mal eine ganz spannende Frage. Können wir diese Prozesse sehen? Nein, wir werden sie nicht sehen, weil sie eben nicht nach dem prozessgesteuerten Ansatz gebaut wurden. Das heißt, sie wurden kodiert. Kodieren heißt, das ist Programmcode, da kennt sich nur der Programmierer mit aus, plus einige Experten.
Das ist aber eine Frage der Darstellung, weil Sie sagen im Prinzip, Sie machen Ihr Bild und man kann es im Bild besser nachvollziehen. Okay?
Aber ne, volle Transparenz. Ja, und mit dieser Transparenz einher geht natürlich, dass ich viel besser erkennen kann, wo sich ein Prozess überhaupt befindet, wo es zu Schwierigkeiten kommt, wo ich eingreifen muss, wo ich den Prozess gegebenenfalls erweitern kann. Da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran. Nur an der einen Frage der Sichtbarkeit. Und wenn ich dann diese Prozesse hernehme, wie leicht lassen die sich denn auf unsere Landschaft, sowohl von den Prozessen her, aber Sie müssen ja auch im Kopf behalten, dass in den Behörden ja schon zig Systeme im Einsatz sind, mit denen diese neue Lösung interagieren muss.
Ja, muss die das noch oder ist es nicht so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt ein Auto aus den 60er Jahren, ich baue jetzt keinen Elektromotor ein, sondern ich kaufe mal ein neues Auto?
Schön wäre es. Aber dann haben Sie ja, wenn Sie diesen Gedanken weiterspinnen, ne, dann kommt das nächste schöne neue Auto daher für einen anderen Aspekt. Ne, wir nehmen jetzt einfach mal den Bauantrag. Ne, dann kaufen Sie diesen Bauantragsprozess, ja, und dann brauchen Sie aber ein weiteres neues Auto, was sich dann um das ganze Passwesen kümmert. Ja, Sie sehen, Bauantrag ist was ganz anderes als ein Passwesen. Wollen Sie sich dafür jeweils immer eine neue Lösung bauen und wollen Sie dann die ganzen Stammdaten, also die Kundendaten, wollen Sie die jedes Mal bei jedem System immer wieder nochmal neu haben? Sie kaufen sich wieder lauter neue Blackboxen mit wieder neuen Problemen. Ja, und das habe ich über meine 40 Jahre zur Genüge gemacht. Und genau deswegen kommt der prozessgesteuerte Ansatz daher, der sagt, okay, das, was gibt, wird wiederverwendet und das, was neu wird, wird dediziert auf visueller Basis entwickelt. Und so wird dann ein Schuh daraus. Ja, so habe ich das Best of Both Worlds, wie es immer so schön heißt. Das Beste aus beiden Welten. Ja, ich bin innovativ, kann agil und schnell vorangehen durch diese visuelle Geschichte plus der neuen Technologie, die so etwas ausführen kann, ohne dass ich das alles programmieren muss. Und auf der anderen Seite, wo schon etwas Existierendes, Funktionierendes da ist, das verwende ich wieder. Und dann wird das wie zu einer Art Lego-Baustein, dass ich das entsprechend kombinieren kann. So muss man sich das vorstellen. Deswegen, wir können uns nicht so einfach diese Prozesse in den anderen Ländern einkaufen. Denn dann müssten wir erstmal schon wieder sehr viel an Zeit investieren, um überhaupt zu verstehen, wie diese Prozesse ablaufen. Was ich deswegen überhaupt nicht empfehlen kann, das ist eine Sackgasse. Wenn wir so weiter zukünftig Anwendungen bauen, in Code verborgen, dann kommen wir nie aus dieser Nummer raus, dass wir agil die digitale Transformation gestalten. Und das ist ja das, was ich möchte. Ich möchte ja, dass wir hier in Deutschland eine neue Industrie aufbauen, nämlich eine digitale Transformationsindustrie. Und das geht mit diesem alten Weg nicht mehr. Und da nützen mir diese alten oder auch die neuen Anwendungen aus Estland an der Stelle nichts.
Ja, meine, es ist so, jetzt haben Sie es erklärt. Ich glaube mittlerweile, dass ich einigermaßen verstehe, was Sie meinen. Ist die Frage an Sie, die Unternehmen, die mit Software zu tun haben, wie viele ja jedes Jahr Milliarden ausgeben für Softwareentwicklungen, die müssten doch eigentlich Sie mit offenen Armen aufgreifen, müssten sagen, her damit, woran scheitert das?
Da sprechen Sie natürlich ein spannendes Thema an, woran das scheitert. Tatsächlich hat es sehr, sehr viele Gründe, die aber, und das muss ich vorwegschicken, nichts mit der Methodik, mit dem prozessgesteuerten Ansatz selbst zu tun hat. Sondern das sind so ganz banale Dinge wie Unwissenheit. Es ist ein neues Verfahren und viele Unternehmen wissen einfach nicht, dass es sowas gibt. Dann Ängste. Diese Methodik verlangt ein anderes Denken. Wir wissen zwar alle, wie Prozesse buchstabiert wird, aber ich möchte wetten, dass in den Unternehmen nicht bekannt ist, was wirklich ein Prozess ist, so wie wir das heute definiert haben. So, und wenn ich jetzt mit dieser Prozesswelt daherkomme und es zum Kern eines Unternehmens mache, dann ist das erstmal befremdlich und schürt Ängste. Dann Politik oder dass bestimmte Königreiche, sage ich mal, gefährdet werden. Denn diese Methodik bringt Transparenz in Unternehmen rein. Das klingt positiv, aber für andere im Unternehmen klingt das gefährlich. Oh, auf einmal wird transparent, was ich tue, wo es vielleicht hakt. Das behagt manchen nicht. Ja. Dann der fehlende Wille. Ich sehe das zwar, ich verstehe das alles, aber ja, irgendwie möchte man es nicht tun. Ich hatte einen Kunden, der hat gesagt, ja, kann ich das mit einer Software eines bestimmten Herstellers durchführen? Habe ich gesagt, nein. Ja, aber wir haben uns auf diesen Hersteller festgelegt und es wird deshalb nicht gemacht. Was auch kommt, was ich auch schon angesprochen habe, ja, was machen denn die Amerikaner? Warum tun die das denn nicht? Und da sind wir wieder in diesem Konflikt, ne? Will man sich emanzipieren oder auch nicht. Dann die Innovationsresistenz, das hat bisher doch auch immer so geklappt, wäre ein Punkt. Und dann fehlender Mut und Risikoaversion, all diese Aspekte. Ja. Ich habe schon wirklich sehr viele Gespräche mit Unternehmen geführt, von DAX-Unternehmen bis zu den kleinsten Einheiten. Und ja, dann kommt aus der IT-Abteilung ein Problem. Ja, wir haben da jetzt unsere Entwicklungspipeline so eingestellt, wie es für die Programmierung passt. Wenn wir jetzt Ihr Verfahren nehmen, dann müssen wir das ja umstellen. Dann sage ich, naja gut, wenn Sie davon nicht weg wollen, dann können Sie aber nie innovativ sein. Dann sagen die, na gut, ich bleibe aber lieber bei dem, ne? Was, ne, so ganz nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und so weiter. Also mehr in diese Richtung sind die Hemmnisse da. Es liegt garantiert nicht an dem Verfahren selber. Warum nicht? Weil in den Unternehmen, wo es eingesetzt wird, und es wird ja schon eingesetzt, egal von einem kleinen Prozess für das kleinste Unternehmen bis eben zum Großunternehmen, da ist einfach eine Begeisterung da. Gut, das muss ich Ihnen jetzt so erzählen, Sie müssen es mir glauben. Ja, aber an der Stelle sage ich immer, machen Sie einen Termin mit einem unserer Partnern aus, die da aktiv mitarbeiten und dann spürt man etwas von dieser Begeisterung, die dadurch ausgelöst wird.
Ja, wir wollen jetzt auch keine Werbeveranstaltung machen aus diesem Podcast. Nee, aber ich glaube, der Punkt ist ja in der Tat, dass wir, wenn wir auch gucken, was der Sachverständigenrat sagt, wir sind halt stark bei den alten Technologien, Maschinenbau, Automobil, wir sind nicht dabei bei Digitalisierung und Ähnlichem. Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann würde ich sagen, okay, dass wir haben also kulturelle Herausforderungen in den Unternehmen, in der Verwaltung, quasi vorhandene Prozesse zu ändern. Auf der anderen Seite hätten wir, wenn ich jetzt Ihren Ausführungen folge und auch sage, nehmen wir an, dass ich auch sage, es stimmt auch alles so, ich bin ja kein Techniker, ich kann es nicht so ganz beurteilen, aber würde ich sagen, okay, dann hätte man hier die Möglichkeit in der Tat, zumindest den Rückstand sehr schnell aufzuholen. Und das wäre ja schon etwas. Also wahrscheinlich würden Sie sagen, nein, wir werden so noch führend, aber ich würde mal sagen, naja, wenn wir den Digitalisierungsrückstand auf diese Art und Weise verkürzen könnten, wäre das sicherlich schon mal ein großer Gewinn.
Definitiv. Ja, auch wenn das vielleicht jetzt auch nicht in der Tiefe erläutert werden kann, aber genau so eine Art Aufbruchsstimmung zu vermitteln, eben einen positiven Ausblick zu geben, das liegt mir schon sehr am Herzen. um vor allen Dingen diese neue Industrie aufzusetzen, die digitale Transformationsindustrie, das sehe ich als große Chance. Und das hätte dann auch wirklich Auswirkungen auf jeden einzelnen Bürger, der eine Chance hätte, ebenfalls durch die digitale Transformation zu profitieren. Ja, ich habe jetzt beispielsweise ein kleines Experiment gemacht mit meinen Studierenden, um ihnen das so ein bisschen zu verdeutlichen, wie jeder Einzelne von der digitalen Transformation profitieren kann und nicht nur eben die Zuckerbergs und Gates und wie sie alle heißen, ja, sondern der kleine Mann auf der Straße. Ich habe nämlich ein Experiment gemacht, einmal mit Drittsemestern in Wirtschaftsinformatik und dann auch mit Mastern in Wirtschaftsinformatik. Und ich habe ihnen eine kleine Aufgabe gestellt. Und sie hatten nur 15 Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe sie mit zwei Fragestellungen konfrontiert. Die erste Fragestellung war, was nervt euch? Was nervt euch im Alltag? Wo stolpert ihr drüber? Und wenn ihr das nennen könnt, wie könnte eine Verbesserung durch Prozess erledigt werden? Also Beispiel, was mich nervt, um das zu verdeutlichen. Mich nervt ein Klinikbesuch. Ja, das läuft dort überhaupt nicht rund. Oder mein regelmäßiger Einkauf. Jedes Mal mache ich dasselbe und es nervt mich, dass ich dort wahnsinnig viel Zeit verbrauche, an der Schlange stehen und so weiter. Oder auch ein Klassiker ist die Inspektion meines Autos. Das Auto sagt mir, ich brauche eine Inspektion. Warum setzt sich das nicht automatisch prozesstechnisch mit meiner Werkstatt in Verbindung? Handelt mit ihm den Termin aus. Ich kriege einen Ersatzwagen geliefert. Das Auto wird abgeholt. Ich weiß vorher, wie viel es kostet, weil die ganzen Autos sind ja ohnehin schon mit Sensoren ausgestattet. Die wissen genau, ob die Bremsen ersetzt werden müssen, die Bremsscheibe, die Bremsbeläge, ob das Öl gewechselt werden muss und. Und die ganzen Arbeiten sind auch bekannt. Da sollte es eigentlich keine Überraschungen geben. Und dann wird mir das Auto wieder hingestellt. Das ist einfach nur eine Prozessfrage. Ja, oder Beschwerdemanagement. Das läuft ja überhaupt nicht. Oder auch sowas wie die Podcast-Produktion. Ich hasse Dinge, wo ich auch nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe mir die Bahncard beispielsweise bestellt. Und zum ersten Mal ging es digital. Ich musste es nicht ausdrucken, einscannen und dann wegschicken, sondern ich konnte digital unterschreiben. Ich wurde aber in der Luft hängen gelassen, in welchem Zustand die Bestellung dieser Bahncard hing. Und ich habe gedacht, naja, wird schon gut gehen. Ging ja die letzten Jahre, als ich es analog gemacht habe, ging es auch gut. Und Sie können schon ahnen, was passiert ist. Als das Semester beging, hatte ich keine Bahnkarte. Dann musste ich halt zusehen über Hotline und halbe Stunde warten, bis man drangekommen ist, bis ich dann jemanden hatte, dass ich dann kurzfristig meine Bahnkarte bekam. Meine, das sind so klassische Beispiele, die mich nerven. Und da gibt es unzählige Beispiele. Und ich wette, wenn ich Sie frage, was Sie im Alltag nervt, und wie man das dann vielleicht prozesstechnisch lösen könnte, dann wird so etwas wie Kreativität angetriggert. Mensch, ist ja richtig. Deutschland ist ja bekannt als das Land der Jammerer. Warum machen wir nicht Jammern zum Geschäftsmodell?
Ja gut, dann müssen wir auch mehr junge Leute haben, die Unternehmer werden wollen und weniger, die in öffentlichen Dienst wollen.
So, jetzt hake ich genau an dieser Stelle nach, Herr Stelter. Was wäre es, wenn solche Ideen wachsen? Dass jetzt nicht jeder zum Unternehmer werden kann, das ist doch auch völlig klar. Aber was ist, wenn Sie jetzt beispielsweise diese Leute, die jetzt diesen Podcast hören, mir eine E-Mail schreiben und sagen, passen Sie auf, Herr Stiel, das ist die Idee und Sie würde durch den und den Prozess, man sollte schon so ein bisschen eine Idee haben, wie man das dann gegebenenfalls angehen könnte. Ja? Wenn man mir das schickt und ich sage, das klingt attraktiv, ich baue das, ich nehme das auf meine Kappe, wir stellen das öffentlich. Und wenn das dann öffentlich, und das geht eben mit dem prozessgesteuerten Ansatz, das geht sehr effizient und das können wir ausprobieren. Und dann lassen wir den Markt entscheiden, ob das was taugt, ob die Idee zündet oder nicht. Und dann wird derjenige, der diese Idee eingereicht hat, ohne dass er das jetzt groß bauen musste oder IT-Erfahrung hat, wird am Erfolg beteiligt. Warum machen wir sowas nicht?
Das können wir jetzt ja gerne machen, Herr Stiller. Dann nehme ich Sie beim Wort. Ich meine, ich habe ja schon Fälle gehabt, wo wir Podcasts zu politischer Initiative geführt haben. Stichwort die heimlichen Mitglieder im Euro in Afrika. Dann machen wir das doch gerne. Dann greife ich Sie jetzt beim Job. Dann würde ich sagen, liebe Hörer, wenn Sie das jetzt gehört haben, Herr Stiel wird in Shownotes, wird der Kontakt da sein. Dann reichen Sie Ideen ein. Und ich bleibe bei Herrn Stegel dann dran und dann werden wir schauen, ob dann quasi, da würde ich mal sagen, Beyond the Obvious auch noch dazu beiträgt hier als Podcast, dass es ein neues Startup gibt in Deutschland. Wieso nicht? Oder ein Problem gelöst wird, was uns alle nervt. Ich sage jetzt nicht, was ich mich nerven würde. Ich glaube, da können wir sicherlich viele Punkte sammeln. Herr Stegel, damit werden Sie einverstanden. Dann würde ich sogar fast sagen, ich an der Stelle jetzt sogar fast sage, herzlichen Dank, weil da möchte ich jetzt gar nicht, dass Sie diesen Punkt verwässern. Und ich danke ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Ausführungen. Wie gesagt, es ist ein bisschen abstrakt, wenn man am Anfang damit sich beschäftigt, aber konkret sagen Sie ja im Prinzip, es ist ein innovativer Ansatz, um Prozesse besser abzubilden und besser zu digitalisieren. Und das ist spannend und ich bin mal gespannt, ob und wie viele Vorschläge Sie bekommen von den Hörern. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Es war mir ein großes Vergnügen und Sie dürfen mich beim Wort nehmen und ich freue mich auf alle Einsendungen. Vielleicht können wir ja dann ein Follow-up machen, was daraus geworden ist. Wer weiß. Ja,
über Erfolge berichte ich natürlich besonders gerne. Machen wir. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Jetzt haben wir gesehen, was Unternehmen tun können, wie die Privatwirtschaft agieren kann, um an einem Beispiel die Produktivitätsfortschritte voranzubringen. Werfen wir zum Schluss nochmal einen Blick auf eine der Produktivitätsbremsen, die wir haben, nämlich den Staat. Wir haben vorhin eingangs diskutiert, warum die Europäische Union so viel schlechter ist bezüglich der Produktivitätszuwächse als die USA. Wenn man dann reinschaut, stellt man fest, die Produktivität ist durchaus in einigen Branchen, Bereichen gewachsen. So auch in Europa, in der Informationstechnologie, bei Finanzdienstleistungen, aber gerade auch in der Industrie. Richtig geschrumpft ist die Produktivität im Bau. Das kann ich verwundern. Das Bauwesen ist in einer Krise. Aber auch bei den staatlichen Stellen. Diese beiden Bereiche weisen einen deutlichen Rückgang der Produktivität aus im Zeitraum von 2019 bis 2023. Und jetzt kommt das ganz Schlimme. Es arbeiten gleichzeitig immer mehr Menschen beim Staat. Während die Anzahl der Mitarbeiter in der Landwirtschaft, aber auch in der Industrie in Europa deutlich gesunken ist, ist sie nirgendwo so stark gewachsen wie im Staatssektor. Das heißt, der Sektor mit der schlechtesten Produktivitätsentwicklung weist zugleich den größten Aufbau an neuen Stellen aus. Und damit sehen wir, es ist höchste Zeit zu handeln. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Produktivitätsfortschritte vor allem in der Privatwirtschaft erzielt werden. Und auch wenn wir jetzt neue Gesetze bekommen zum Bürokratieabbau, müssen wir natürlich anerkennen, dass sich die Politiker von Brüssel bis Berlin zu sehr in der Rolle des Steuermannes der Wirtschaft gefallen und sie deshalb nicht erkennen, dass sie in Wirklichkeit die Wirtschaft damit hemmen und die Produktivitätsfortschritte dämpfen. Zurzeit sind in Deutschland rund 5 Millionen Menschen im öffentlichen Sektor beschäftigt. Das entspricht rund 11,5% aller Erwerbstätigen. Mit diesem Wert liegt Deutschland trotz dem Zuwachs der Beschäftigung beim Staat immer noch unter dem Niveau anderer OECD-Länder. Allerdings muss man dazu sagen, dass natürlich auch die Definitionen durchaus unterschiedlich sind. Eine naheliegende Möglichkeit, trotzdem einen weiteren Zuwachs der Beschäftigung im öffentlichen Sektor in Deutschland zu verhindern, im Gegenteil, wir sollten ihn schrumpfen, ist, dass wir uns anschauen, wie wir den Sozialstaat managen. Denn immerhin 17% aller Staatsdiener in Deutschland arbeiten im Bereich der sozialen Sicherung. Und dieser Wert liegt deutlich höher als in den anderen Ländern der OECD. Auch das mag wiederum an Zuordnungen und Definitionen liegen. Dennoch dürfte es nicht verwundern, dass der Sozialstaat nicht nur über 1.100 Milliarden Euro im Jahr umverteilt, sondern für diese Umverteilung auch in erheblichem Umfang personelle Kapazitäten bindet, die an anderer Stelle im öffentlichen Sektor oder noch besser in der Privatwirtschaft viel dringender benötigt werden und dort einen größeren Beitrag leisten könnten. Dass unsere Politiker das nicht verstanden haben, zeigt das Beispiel der Kindergrundsicherung, für deren Verwaltung immerhin, sage und schreibe, 5000 neue Stellen geschaffen werden sollen. Wir wissen es, der Sozialstaat setzt die falschen Anreize. Er ist überkomplex und führt dazu, dass in bestimmten Situationen eine deutliche Veränderung des Bruttoeinkommens zu keinerlei Veränderung auf der Nettoebene führt. Das IFO-Institut hat das vor einigen Wochen vorgerechnet. Damit haben wir viele Probleme mit dem Sozialstaat. Zum einen das, was das Münchner IFO-Institut in diesen Wochen vorgerechnet hat, nämlich die Überkomplexität der Transfers, die dazu führen können in bestimmten Situationen, dass deutlich veränderte Bruttoeinkommen faktisch netto nichts bewirken. Und zum anderen das Problem, dass wir einen zu großen Anteil unseres Beschäftigtenpotenziales dafür nutzen, diese Umverteilung vorzunehmen, statt diese Menschen in anderen Bereichen des Staates oder noch besser in der Privatwirtschaft zu beschäftigen. Das wäre ein Hebel, um die Produktivitätsfortschritte in Deutschland wieder nach oben zu bekommen. Andere Hebel haben wir bereits diskutiert. Es ist also nicht so, dass das geringe Wachstum von 0,5%, und das könnte auch noch optimistisch sein, wie wir gesehen haben, unser Schicksal ist. Wir haben, die Politik hat, wichtige Hebel in der Hand. Und es ist höchste Zeit, dass wir endlich das Thema Produktivitätszuwächse zum Fokus der wirtschaftspolitischen, vielleicht sogar der gesamtpolitischen Arbeit machen. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut an dieser Stelle fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.